Wir schauen uns im D-Radio-Wissen-Tagesthema an, wo die Gefahren eines Vorsprungs liegen, was man dagegen tun kann, ihn wieder zu verlieren. Und jetzt im Wirtschaftsgespräch geht es speziell um große Firmen, die ganz oben waren und dann abgestürzt sind. Zum Beispiel Nokia oder auch IBM oder auch der Chemieriese Höchst. Die haben offensichtlich Trends verschlafen. Jedenfalls konnten sie sich nicht halten, obwohl sie mal ganz vorne mit dabei waren. Am Telefon ist jetzt der Wirtschaftshistoriker und Buchautor Werner Arbeitshauser von der Uni Bielefeld. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Hoppe.
Herr Arbeitshauser, Nokia war ja zum Beispiel total in, auch in Deutschland. Und dann kam der totale Imageverlust. Von dem haben die sich bis heute nicht erholt. Was ist da zum Beispiel falsch gelaufen?
Naja, Nokia hat zu lange darauf gesetzt, Hardware in ihrem Bereich, in diesem Handybereich zu produzieren. Dies ist aber weder in Skandinavien noch in Deutschland noch in Rumänien, wo sie, glaube ich, zuletzt das zusammengebaut haben, noch wettbewerbsfähig. Und von daher haben sie sich, wie Siemens übrigens auch, zu lange an diese Serienproduktion gehalten. Und das ist mit unseren Wettbewerbsvorteilen, die wir in Europa haben, nicht möglich.
Und wer hat da genauer versagt? Also Manager?
Naja, das ist natürlich einerseits ein Versagen des Vorstandes, des Unternehmers im Vorstand, der diese Entscheidung unter Unsicherheit falsch getroffen hat. Es kann aber auch sozusagen eine Wirkung der Unternehmenskultur von Nokia sein. Unter Unternehmenskultur versteht man die Art und Weise, wie ein Unternehmen organisiert ist, welche Spielregeln in ihm gelten, welche Denkweisen und Handlungsweisen dort herrschen. Und wenn die Träger dieser Wirtschaftskultur nun das nicht können, sozusagen umschalten können, dann sind sie leider ganz schlecht aufgestellt.
Muss ich mir diese Unternehmenskultur insofern vorstellen, dass ich sage, es gibt ein straff hierarchisch durchorganisiertes Unternehmen, das möglicherweise ganz schnell eine Entscheidung treffen kann und ein anderes, was halt, sagen wir mal, ähnlich wie eine Behörde aufgebaut ist?
Eine Möglichkeit. Also zum Beispiel das Finanzsystem eines Unternehmens kann auf Risikokapital hin orientiert sein oder es kann auf geduldiges Kapital orientiert sein. Letzteres ist notwendig, wenn man Qualitätsprodukte erzeugt, die eine langfristige Kundenbindung haben. Ersteres ist notwendig, also das Risikokapital, wenn man sozusagen an der Nahtstelle von Forschung und Wirtschaft arbeitet.
Und gibt es allgemeine Regeln, wo man sagen kann?
Nein, also, es gibt keine allgemeinen Regeln, sondern die Regeln, die leiten sich davon ab, welche Märkte man im Blick hat. Also zum Beispiel Deutschland war mal bekannt für seine hohe Innovationsfähigkeit mit Risikokapital. Inzwischen aber ist der Wettbewerbsvorteil Deutschlands vor allem darin zu sehen, dass es in der Lage ist, geduldiges Kapital zu produzieren. Also mehr als 50% des deutschen Bankensektors, fast 60, bestehen aus Sparkassen, aus Volksbanken, aus Genossenschaftsbanken, die diese Art von Kapital liefern und diese 75% der kleinen und mittleren Unternehmen zum Beispiel mit Kapital versorgen.
Also wo es nicht um Rendite geht schnell, sondern halt, dass man sagt, man legt das auf die nächsten 20, 30 Jahre.
Langfristige Kundenbindung, weil man Qualitätsprodukte anbietet, sozusagen eine nachindustrielle Maßschneiderei betreibt.
Wir können ja vielleicht mal einen kleinen Vergleich anstellen, damit es noch ein bisschen fassbarer wird. Also zum Beispiel die Firma Krupp, die steckte ja auch mal in der Krise, aber die haben es irgendwie immer wieder geschafft, da rauszukommen und gibt es schon seit 200 Jahren. Und dann gibt es die Firma Höchst zum Beispiel, riesen Chemiekonzern gewesen, die sind dann irgendwann untergegangen. Was war der entscheidende Unterschied zwischen denen?
Naja, bei Krupp war die entscheidende Weichenstellung Ende des 19. Jahrhunderts, als Krupp von einer alten Industrie, also Stahl und Eisen, zu einer neuen Industrie mutiert ist. Eine neue Industrie heißt, dass die Wertschöpfung nicht mehr materieller Art im Wesentlichen ist, sondern immaterieller Art. Das heißt, dass man die Verwissenschaftlichung der Produktion vorangetrieben hat. Das hat der große Voranbringer des Konzerns, Alfred Krupp, hat das nicht geschafft. Er wollte gestandene Meister in der Führung haben. Während sein Sohn Friedrich Alfred verstanden hat, was die Zeit von ihm verlangt, und er hat immer mehr wissenschaftlich ausgebildete Manager und Unternehmer in seinen Konzern gezogen, und er hat das Unternehmen dann von einer alten Industrie zu einer neuen Industrie mit Schwerpunkt Maschinenbau gemacht. Das sind Entscheidungen, die müssen irgendwann getroffen werden, und das Unternehmen muss sie von seiner Wirtschaftskultur her auch mitgehen können.
Und das hat Höchst zum Beispiel nicht gemacht.
Bei Hoechst ist es etwas anders. Hoechst war der weltgrößte Pharmaproduzent in den 80er Jahren. Und da wurde man das Opfer dieses Shareholder-Value-Prinzips. Das heißt, das Management im Vorstand versprach sich Vorteile, wenn man den Laden verkauft. Die Aktionäre wurden ebenfalls fürstlich entlohnt. Mhm. Und so ist das Unternehmen aufgegangen. Zunächst in Aventis, heute heißt es Sanofi. Und es gibt nur noch Trümmer dieses einst so stolzen Unternehmens, das weltweit an der Spitze stand. Mhm. Und das ist eine Entscheidung, die sozusagen vom Management her interessenorientiert angestoßen.
Und Sie meinen, dass heute auch Management und Firmenführung auch noch diese, sagen wir mal, Schlüsselkompetenz hat, die richtigen Weichen zur rechten Zeit zu stellen und nicht zum Beispiel von globalen Prozessen abhängig sind. Meinetwegen, wenn ein Unternehmen übernommen wird, wie Mannesmann von Vodafone, dann ist da ja wohl gegen kein Kraut gewachsen. Ne?
Naja, es hängt natürlich schon davon ab, ob man etwas auch machen kann. Also das beste Beispiel dafür ist die BASF, der weltgrößte Chemieunternehmen heute. Mhm. Das hat in den 60er Jahren versucht, in die Konsumentenmärkte reinzugehen. Bis dahin hatte man nur an Unternehmen verkauft. Und man hat versucht, zum Beispiel Textilfasern herzustellen, Arzneimittel, dann HiFi-Produkte und so weiter. Und das konnte man einfach nicht. Die Unternehmenskultur der BASF war nicht daraufhin orientiert. Die Ingenieure und Chemiker der BASF haben diese Konsumentenmärkte nicht verstanden. Man musste sich aus den Konsumentenmärkten wieder völlig zurückziehen, hat aber dann festgestellt, dass man inzwischen der weltgrößte Chemieproduzent war. Weil nämlich aus der Unternehmenskultur heraus, aus den Denkweisen der Ingenieure heraus so etwas entstanden war wie ein Verbundprinzip der Produktion, das weltweit konkurrenzlos war. Man hat dann am billigsten produziert und am teuersten verkauft.
Herr Abitzhauser, vielen Dank für diese Informationen. Wirtschaftshistoriker von der Uni Bielefeld über die Frage, wie Unternehmen ihren Vorsprung im Markt halten können. Könnten noch stundenlang zuhören, historische Abhandlung. Man könnte aber auch das Buch lesen, was Sie veröffentlicht haben, Deutsche Wirtschaft nach 45.